Wir wollen dann passend für die Predigt später uns in der ersten Schriftlesung Epheser 5, die Verse 22 bis 33 lesen, nicht nur bis 23, wie hier steht. Wäre sonst eine sehr kurze Lesung, aber wir wollen Epheser 5, 22 bis 33 lesen. Hier wird natürlich beschrieben, wie Mann und Frau miteinander leben sollen. Aber es ist auch gleichzeitig ein Beschrieb, wie Christus mit seiner Gemeinde und auch die Gemeinde mit Christus leben soll in der geistlichen Ehe mit ihm. Denn letztlich sind die irdischen Ehen nur ein Abbild und ein Abglanz von der Ehe im Himmel, von Christus und seiner Kirche. Epheser 5, Abvers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Amen. Dann kommen wir auch gleich zur Predigt der Heiligen Schrift. Und für viele wird vielleicht die Predigt eine Premiere sein, weil ihr vielleicht zum ersten Mal eine Predigt hört über das Hohelied. Ist ja nicht ganz so üblich, dass man über das Hohelied Predigten hört, weil es ein spezielles Buch ist. Aber in Zürich predige ich gerade durch dieses Buch hindurch und möchte euch auch einen kleinen Einblick in dieses Buch geben. Darum dürft ihr gerne Hohelied 1 aufschlagen. Das Buch befindet sich nach dem Prediger Salomo. Also Sprüche und dann Prediger Salomo. Und gleich schon vorneweg in der hebräischen Bibel ist vor dem Hohelied ein anderes Buch zu finden. Aber das erwähne ich dann erst in der Predigt später. Bevor wir Gottes Wort und die Predigt hören, wollen wir noch einmal kurz beten. O Herr, wir haben im letzten Lied gesungen, wie tief Gottes Liebe zu uns ist. Und wir danken dir, dass auch das Hohelied uns diese Liebe zeigen möchte, auf eine geheimnisvolle Art und Weise zeigen möchte, wie du, o großer Gott, dein Volk liebst und wie besonders du auch Christus uns als Kirche liebst. Und wir bitten, Herr, dass du dein Wort und auch die Predigt segnest, und dass auch unsere Herzen zu brennen beginnen für dich, für unseren Bräutigam. Und dass auch diese Predigt bewirken möge, dass wir eine größere Liebe für dich entfachen. Und vielleicht auch durch dieses Buch dich mehr und mehr und deine Liebe für uns entdecken können. Amen. Und wir schauen uns einfach den allerersten Vers an, als eine Einleitungspredigt, als eine Predigt, die einen Überblick geben soll. Und darum lesen wir nur die ganz wenigen Verse, Hohelied 1, Vers 1, das Lied der Lieder von Salomo, das Lied der Lieder von Salomo. Nun, meine These lautet, dass das Hohelied das Liebeslied zwischen Christus und der Gemeinde ist. Ja, du hast richtig gehört, dass das Hohelied, das Liebeslied zwischen Christus im Himmel und der Gemeinde auf Erden ist. Denn die Gemeinde ist ja seine Braut. Selbstverständlich beschreibt das Hohelied vordergründig natürlich auch die Beziehung zwischen Salomo und Sulamit, und selbstverständlich geht es in diesem Lied auch um die irdische Ehe, um Sexualität, Romantik und all diese Dinge zwischen Mann und Frau, aber dennoch bin ich auch überzeugt, dass es in diesem Buch um die himmlische Ehe geht, um die himmlische Beziehung, die wir genießen dürfen mit unserem Herrn Jesus Christus als Kirche, als Braut Christi. Denn, liebe Geschwister, die biblischen Bücher, die haben nie nur den Anspruch, praktische Hilfestellungen für unser Leben zu sein oder nur Ratgeber zu sein für ein besseres Leben. Natürlich sind sie das auch, und die Bibel informiert uns sehr gut, wie wir leben können und ein aufrichtiges Leben führen können. Aber die Schriften in der Bibel wollen uns zuerst Christus zeigen und ihn groß machen und ihn verherrlichen. Das Hohelied ist also primär aus meiner Perspektive, in meiner Meinung nach, nicht zuerst ein Ratgeber oder eine Anleitung für eine gesunde Ehe und Sexualität, obschon sie das auch ist, sondern sie möchte uns zuerst Christus als Bräutigam und als Ehemann vorstellen. Und es will uns besonders auch die Liebe, die er zu uns hat, in Bildersprache uns zeigen, sodass wir in seiner Liebe vertieft und verwurzelt sein können. Und somit möchte ich mit dieser Predigt unser Bewusstsein für Christus im Hohelied stärken. Denn es kann zunächst ja ein sehr ungewöhnlicher, eigenartiger Gedanke sein, ein befremdlicher Gedanke sogar, irgendwie zu denken, dass Christus in einem Buch, wo es um Liebe und Romantik und so weiter geht, zu finden ist. Aber darum wollen wir diese Predigt haben und eben herausfinden, ob wir wirklich Christus im Hohelied sehen können. Das wollen wir heute Morgen tun, mehr auf eine allgemeine, theologische und systematische Art und Weise. Wir werden nicht direkt groß im Hohelied selber nachstöbern, das könnte man machen, wenn man mehrere Predigten hätte, aber im großen Ganzen, wie aus der Vogelperspektive, wollen wir uns Argumente anschauen, die uns helfen, eben auch Christus im Hohelied wirklich suchen zu wollen und auch suchen oder auch finden zu können. Der Titel lautet für die Predigt Christus und seine Braut, und wir haben 5 Punkte, die er auch auf der Liturgie hinten drauf hat. Ich werde diese also nicht extra zusätzlich jetzt ernennen, sondern fortlaufend. Und wir wollen mit dem ersten Punkt gleich beginnen. Christus in allen Schriften. In Johannes 5,39 sagte Christus zu den Juden: Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die Schriften, die von mir Zeugnis geben. Christus sagt hier also mit anderen Worten: Die alttestamentlichen Schriften, die geben Zeugnis von mir. Und weil das Hohelied auch Teil der alttestamentlichen Schriften ist, gibt somit auch das Hohelied auf eine gewisse Art Zeugnis von Christus. Ähnliches erklärte Jesus auch seinen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus in Lukas 24, 27. Es heißt dann dort: Und er, Jesus, begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Nun, natürlich wissen wir nicht, ob er in diesen 2-3 Stunden mit diesen Jüngern auch das Hohelied hergenommen hat und gezeigt hat, was darin auf sich, sich ihn bezieht. Aber die Hauptaussage ist natürlich die gleiche. Alle Schriften des Alten Testaments weisen auf Christus hin, sprechen von Christus. Natürlich nicht in jedem Buchstaben, Wort oder Satz, aber zumindest jedes einzelne Buch spricht von Christus. Ist ja auch so zum Beispiel, liebe Kinder, im Buch Esther. Dort lesen wir gar nichts von dem Namen Gottes oder von dem Tempel oder von den Priestern. Nichts erinnert uns irgendwie an Gott. Der Name Gottes kommt nicht vor. Und doch, wenn wir das Buch lesen, sehen wir ganz deutlich, wie Gott am Wirken ist und wie auch Christus gesehen werden kann in einzelnen Dingen. Und so denke ich auch, dass wir eben auch im Hohelied Christus vor die Augen gemalt bekommen, besonders eben in der Rolle als Bräutigam und als Ehemann, aber auch als König und als Hirte. Denn letztlich, liebe Geschwister, wenn wir uns entscheiden würden, das Hohelied Sonntag für Sonntag durchzupredigen und Christus wäre nicht im Hohelied zu finden, aber das wäre ein sehr trauriger Sonntag, wenn wir nicht über Christus reden könnten, dann würde ich über viel über Ehe und Romantik und so weiter und reden, das wäre gut und richtig, aber wir würden nie zu Christus kommen. Und der Sonntag wäre nicht so ein Sonntag, wie wir ihn uns normalerweise vorstellen. Martin Luther, euer Reformator, hat gesagt in seiner Schrift vom unfreien Willen, nimm Christus aus den Schriften weg, was wirst du noch in ihnen finden? Natürlich findet man viel Gutes für den Alltag, für das Leben, aber wenn wir Christus aus dem Hohelied wegnehmen, dann wird das Hohelied reduziert nur auf diese äußeren weltlichen Dinge, auf die Sexualität, die Liebe, die menschliche Ehe. Und somit will das Hohelied eigentlich Christus uns zeigen. Es muss uns Christus zeigen. Es ist Teil des Alten Testaments, der Schrift, und jede Schrift muss Christus groß machen. Wenn sie nicht Christus groß macht, ist sie eigentlich nicht würdig, Heilige Schrift zu sein. Und somit ist meine Hoffnung und mein Wunsch, dass es uns ähnlich dann ergeht wie auch den Emmausjüngern. Denn am Anfang wurden ihre Augen ja noch gehalten, liebe Kinder. Sie haben noch nicht gesehen oder verstanden, dass Christus mit ihnen unterwegs war. Ihre Augen waren noch gehalten. Aber nachdem dann ihre Augen geöffnet wurden von Christus, sprachen sie in Vers 32 zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften des Alten Testaments öffnete. Auch unsere Augen sind vielleicht im Anfang, wenn es zum Hohelied kommt, noch gehalten und wir sehen vielleicht nicht Christus sofort in diesem Buch. Aber dennoch bin ich überzeugt, wenn Christus durch die Predigt oder durch Kommentare oder durch das Lesen und so weiter, das Hohelied uns eröffnet, dass wir dann auch Christus mehr und mehr zu sehen bekommen und auch unsere Herzen zu brennen beginnen, weil wir merken oder irgendwie erahnen, hier muss mehr sein als nur die irdische Ehe. Hier muss ein Beschrieb auch sein von Christus und der Gemeinde. Das ist also das erste Argument, warum wir auch im Hohelied Christus finden können, weil es Teil der Schrift ist und jede Schrift Christus bezeugt. Aber das zweite Argument lautet das Lied der Lieder oder der zweite Punkt. Das Hohelied wird ja in Vers 1 mit den Worten das Lied der Lieder angeleitet. Und diese hebräische Form des Superlativs bringt zum Ausdruck, dass das vorliegende Lied das allerbeste Lied auf der ganzen Welt ist, sozusagen. Es ist das beste aller Lieder. Ganz ähnlich sagen wir ja auch über Gott zum Beispiel, er ist der Gott der Götter. Oder über Christus, er ist der König der Könige. Und so ist eben dieses Lied der Lieder das beste und das größte und das schönste Lied von allen. Doch wovon ist dieses Lied der Lieder das größte und beste Lied? Nun, einerseits ist es natürlich das beste Lied von Salomo selbst, denn er hat es ja geschrieben. Und in 1. Könige 5, Vers 12, liebe Kinder, wird gesagt, wie viele Lieder dieser Salomo komponiert hatte. 1005 Lieder hat er geschrieben. War eine lange Zeit dran, aber er war sehr musikalisch. Aber dieses Liebeslied, das Hohelied, ist nun sein allerbestes Lied. Und sein schönstes Lied, weil es ein Lied ist über die Ehe mit seiner Sulamit. Weil dieses Lied aber auch Teil des biblischen Kanons ist, des Alten Testaments, ist es notwendigerweise auch das beste und schönste und höchste Lied der Bibel selbst. In der Bibel gibt es ja viele Lieder, viele poetische Liedstücke. Wir kennen das Lied von Miriam, das Lied der Hanna, das auch wie ein Gebet ist, aber auch ein Lied ist. Im Neuen Testament das Lied der Maria und in der Offenbarung haben wir Lieder. Wir haben die Psalmen, die 150 Psalmen, die Gebete und Lieder sind. Wir haben die Klagelieder. Die Bibel ist voll mit Liedern, aber dieses Hohelied ist das höchste aller Lieder, sagt die Einleitung, das Lied der Lieder. Und die Frage ist natürlich, wenn dieses Lied das höchste Lied der Bibel ist, worüber würde der Heilige Geist, der ja dieses Lied eingegeben hat, dem Salomo, weil wir an die Inspiration des Wort Gottes glauben, worüber würde der Heilige Geist wohl schreiben wollen? Nun, ich denke, er würde über nichts anderes schreiben wollen, als über die eheliche Gemeinschaft, die wir mit Christus haben dürfen. Denn das ist die höchste Beziehung, die es unter dem Himmel gibt, die es in diesem Universum gibt, unsere eheliche Beziehung mit Christus. Darüber würde der Heilige Geist schreiben, denn er hat das schon einmal gemacht, an einer anderen Stelle, nämlich im Psalm 45. Und dieser Psalm hat auch eine interessante Überschrift. Ein Lied der Liebe. Und worum geht es dort im Psalm 45 im Lied der Liebe? Nun um eine Hochzeit zwischen einem König und seiner königlichen Braut. Zwischen Christus und der Gemeinde, denn der König im Psalm 45 wird im Neuen Testament in Hebräer 1, Vers 8 ganz klar auf Christus angewandt. Und wenn Christus eben dieser König im Psalm 45 ist, dann muss seine Braut logischerweise ja auch die Gemeinde sein. Denn Christus hat nur die Gemeinde als Braut. Wenn aber nun schon Psalm 45 das Lied der Liebe über Christus und die Kirche schreibt, wie viel mehr muss doch das höchste aller Liebeslieder auch über diese herrlichen Dinge schreiben? Es gibt nichts Höchstes und Schöneres unter diesem Himmel als diese Beziehung, die wir haben dürfen mit unserem Bräutigam und Ehemann Christus. Also weil es das höchste Lied ist von der Bibel und die Liebe zu Christus und seine Liebe zu uns das höchste ist und das in der Ehe gezeigt wird, im Bild der Ehe, bin ich überzeugt, dass dieses Lied eben auch von Christus und der Gemeinde sprechen möchte. Und dass es nicht einfach nur meine Idee ist, möchte ich noch ein bisschen etwas aus der jüdischen Tradition anfügen. Die Juden lesen nämlich bis und mit heute in ihrer Tradition, nicht, dass das aus der Bibel her käme, aber in ihrer Tradition, lesen sie genau dieses Hohelied oder singen sie auch dieses Hohelied im Rahmen des Passafests. Denn auch sie verstehen, dass es im Hohelied um Gott und um das Volk geht. Und weil das Hohelied im Besonderen die Liebe zwischen Gott und dem Volk zum Ausdruck bringt und die Liebe besonders ja im Exodus gezeigt wurde, dort, wo auch das Passafest eingesetzt wurde im Alten Testament, singen sie dieses Lied eben im Rahmen des Passafests. Dieses Liebeslied erinnert sie an die Liebe, die Gott zum Volk hat, erinnert sie zurück an den Exodus. Und auch wir können das ein bisschen nachvollziehen, wenn wir uns vielleicht überlegen, wo hat Christus seine Liebe uns gezeigt, seiner Braut gezeigt? Nun auch während des jüdischen Passafests, indem er dann am Kreuz starb für uns und einen geistlichen Exodus aus Ägypten bewirkt hat. Er hat uns errettet aus der Welt, aus Ägypten heraus. Wir sind zu seinem Volk, zu seiner Braut geworden. Und wenn wir nun das Abendmahl feiern, als Pendant zum alttestlichen Passafest, und dort im Abendmahl die Liebe Christi sehen, dann kommt uns vielleicht auch mit der Zeit das Hohelied in den Sinn. Dann hören wir im Hintergrund vielleicht das Hohelied, das uns die herrliche Liebe von Christus und der Gemeinde beschreibt, die auch im Abendmahl sichtbar uns gezeigt wird. Denn die Juden tun das auch auf eine gewisse Art und Weise in ihrer Tradition. Sie erkennen, im Passafest zeigt sich Gottes Liebe zum Volk. Und sie singen darum das Hohelied, weil es von Gottes Liebe spricht. Also eine interessante Verknüpfung auch hier zu finden. Aber das Lied der Lieder, es soll und muss von der größten Liebe singen und reden, die es überhaupt gibt, von Christus und der Gemeinde. Aber hören wir uns nun den dritten Punkt an oder das dritte Argument. König Salomo als ein Typus, als ein Schattenbild, als ein Vorbild. In der Überschrift in Vers 1 lesen wir ja das Lied der Lieder von Salomo. Nun, liebe Kinder, wer war dieser König Salomo? Nun, er war natürlich, wie ihr wisst, der Sohn Davids und er war 40 Jahre lang König über Israel und er war auch derjenige, der veranlasste, den Tempel in Jerusalem zu bauen und er war der weiseste Mann, der jemals gelebt hat. Außer dem Herrn Jesus Christus, natürlich. Und weil eben all diese Dinge ja letztlich auf Christus vorwärts schauen, ist dieser Salomo wie ein Typus für Christus. Und im Hohelied geht es ja um die Ehe zwischen Sulamit und Salomo. Und darum, wenn wir das dann übertragen typologisch, auch um die Ehe zwischen Christus und der Gemeinde. Aber dass Salomo wirklich ein Typus ist, sehen wir auch in 2. Samuel 7. Dort hat Gott dem Vater David, dem König David, eigentlich wie drei Verheißungen gegeben. 2. Samuel 7, 12 bis 13. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, also ein Same, ein Nachkomme wird hervorgehen von David. Und ich werde sein Königtum befestigen, er wird ein König sein. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, er wird den Tempel aufbauen. Und ich werde den Thron seines Königsreichs auf ewig befestigen. Und natürlich, wenn wir das so lesen, dann treffen diese Dinge auf eine gewisse Art ja auf Salomo zu, den direkten Nachkommen von Christus. Aber weil Salomo auch ein Sünder war, war er eben nur ein temporärer Träger dieser Verheißungen. Und die Verheißungen mussten weiterziehen sozusagen und haben in Christus dann, dem wahren Salomo, ihre Erfüllung gefunden. Denn Christus wird ja Sohn Davids bezeichnet im Neuen Testament, also von seinem Samen. Und Christus ist auch der wahre Tempel, sein Leib, den er aufgerichtet hat, ist der Tempel zusammen mit der Gemeinde. Und er ist natürlich der wahre König über Israel, über die Gemeinde. Er ist all die Dinge, die Salomo typologisch vorausschattiert hat. Und darum sagt Christus dann auch, nicht ganz verwunderlich, in Lukas 11, 31, siehe, hier ist einer, der ist größer als Salomo. Salomo war ein Typus für Christus. Aber weil es eben im Hohelied nun vordergründig um Salomo geht, der aber ein Typus für Christus ist, können wir zumindest mal die Überlegung angehen, auch Christus hinter Salomo zu sehen. Und weil er natürlich mit Sulamit verheiratet ist, können wir in der Sulamit dann auch eben die Kirche sehen. Natürlich, liebe Geschwister, war der Salomo auch ein schlimmer Antitypus auf den Herrn Jesus Christus. Wir alle wissen, in seinem späteren Leben, in 1. Könige 11, Vers 3, wird berichtet, wie er eben im späteren Leben viele fremden Frauen hatte. 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen. Und darum denke ich, dass das Hohelied eigentlich sehr früh im Leben von Salomo geschrieben wurde, als er noch frisch mit Sulamit verheiratet war, wo er nur noch oder einzig und allein mit ihr verheiratet war. Und ja, später ist er abgefallen, ist ein Antitypus auf Christus. Aber selbst dieser Antitypus kann wiederum umgekehrt werden für uns als eine Ermutigung. Denn der Jesus Christus war eben in dieser Sache mit den fremden Frauen anders als der Salomo. Ja, Salomo war untreu seiner Frau gegenüber, aber Christus ist uns treu bis in alle Ewigkeit. Christus ist dir treu bis in alle Ewigkeit. Du bist seine einzige Braut und du musst niemals Angst haben, dass er dich verwirft oder euch als Gemeinde hinwegtut. Denn er ist treu, Salomo nicht. Er ist ein Antitypus. Aber in den Antitypen der Bibel kann man oftmals eben auch positiverseits sehen, wie Christus nicht ist oder wie Christus eben doch ist. Also Christus ist ein treuer Ehemann, der uns liebt. Also auch der Typus Salomo kann uns ein Indiz geben, dass wir Christus im Hohelied finden können. Aber dann gibt es noch einen weiteren Typus, der uns helfen kann, die Verbindung herzustellen zu Christus und der Gemeinde, nämlich der Typus Ehe oder die Institution Ehe. Und das bringt uns zum vierten Punkt, die Ehe als Typus. Denn die irdische Ehe zwischen Mann und Frau, unsere Ehen, sie reflektieren eigentlich oder sollen reflektieren die himmlische Ehe zwischen Christus und der Kirche. Und genau das hat ja Paulus schon in Epheser 5 uns gelehrt. Darum haben wir diesen Text auch gelesen. Dort ermutigt er nämlich die irdischen Ehemänner und Ehefrauen, ihre Ehe so zu gestalten, wie auch Christus und die Gemeinde ihre himmlische Ehe gestalten. Der Mann soll die Frau lieben und sich für sie hingeben, so wie auch Christus sich für die Gemeinde hingegeben hat. Und die Frau soll sich dem Mann unterordnen, wie auch die Gemeinde sich Christus unterordnet. Paulus wendet eigentlich diese Prinzipien der himmlischen Ehe, weil diese war ja zuerst, weil Christus war zuerst und in der Ewigkeit hat er uns schon bestimmt, seine Braut zu sein. Die himmlische Ehe war zuerst und darum sind eigentlich die himmlischen Prinzipien in Epheser 5 auf die irdischen Ehen angewandt und natürlich dann auch umgekehrt. Reflektieren unsere Ehen Christi Ehe oder sollen sie reflektieren? Und dann sagt Paulus eben in Epheser 5, 31 bis 32 noch interessant, indem er hier aus 1. Mose 2, 24 aus dem Schöpfungsbericht zitiert: Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Was Paulus hier eigentlich sagt, ist, dass 1. Mose 2, 24 aus dem Schöpfungsbericht, dieses Verlassen von Vater und Mutter, dass das ein Bild ist, auch auf Christus vorwärts. Denn so wie auch wir Mann als Männer oder als Frauen unsere Eltern verlassen, so hat auch Christus sozusagen seinen Vater im Himmel verlassen, ist auf die Erde gekommen und ist für seine Braut gestorben, hat eine Frau zu sich genommen. Darum sagt Paulus, ich wende dieses Geheimnis auf Christus und die Gemeinde an, dieses Verlassen, das in 1. Mose 2 beschrieben wird. Also diese Eheschließung zwischen Mann und Frau ist letztlich ein Abbild, wie Christus eine Ehe schließen würde und auch eine Ehe am Kreuz mit uns geschlossen hat. Aber auch die Ehe selber ist ein Schattenbild für eben Christi Ehe mit der Braut. Und somit kann auch das Hohelied, das von der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau beschreibt, eben wie als ein Bild hergenommen werden, das uns vieles auch über Christus und die Gemeinde lehrt. Genauso wie auch die Ehe von Boas und Ruth uns vieles über Christus und die Kirche lehrt. Wir alle kennen Boas und Ruth sehr gut, nicht persönlich, aber ihre Geschichten kennen wir natürlich. Und Boas kann mit Christus verglichen werden. Denn Boas ist ja ein Löser für die Ruth gewesen. Er bekam das Recht, seine Ruth auszulösen, sich in die Ehe hineinzunehmen. Und das Wort für Löser im Hebräischen kann auch Erlöser meinen oder Erlösung. Hiob sagt zum Beispiel, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ist das gleiche Wort wie für diesen Boas, der ein Erlöser war für Ruth. Aber auch Ruth kann herrlich verglichen werden mit der Kirche. Denn Ruth war ja zuerst weit weg von den Bündnissen Gottes. Sie war eine heidnische Moabiterin außerhalb des Bundes von Israel. Und sie wurde dann aber durch ihren Glauben hineingefügt in das wahre Israel. Sie sagte zu Naomi, dein Volk ist nun mein Volk und dein Gott ist nun mein Gott. Und Ruth ist eigentlich ein herrliches Bild auch für die neutestamentliche Kirche. Denn auch wir sind ja Heiden, die von Ferne hineingefügt wurden in das wahre Israel, so wie auch Ruth als Heidnin eingefügt worden ist ins Volk Israel. Also sowohl Boas und auch Ruth sind mit ihrer Ehe, mit ihrer Situation wie ein Abbild für Christus und die Gemeinde. Aber warum erwähne ich wohl Boas und Ruth als Beispiel? Man könnte viele andere Beispiele noch anführen. Aber das hat natürlich einen ganz bestimmten Grund, warum ich diese beide erwähne. Und zwar müssen wir hierzu wissen, dass eben in der hebräischen Bibel die einzelnen Bücher anders angeordnet sind, eine andere Reihenfolge haben. Unsere deutschen Übersetzungen, die folgen mehr der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel, aber die Septuaginta wurde mehr chronologisch, historisch sortiert. Aber die hebräische Bibel, die auch Christus verwendet hat zu seiner Zeit, die ist mehr thematisch organisiert. Und welches Buch kommt wohl vor dem Buch Hohelied? Nun, es ist das Buch Ruth. Und vor Ruth kommt noch Sprüche 31 als Hinweis, wo es ja um die tugendhafte Frau geht. Dann kommt Ruth, wo die tugendhafte Frau beschrieben wird. Und auch die Ehe zwischen Boas und ihr, zwischen Christus und der Gemeinde. Und wenn jemand einfach weiterliest und dann im Hohelied ankommt, dann ist es nicht mehr allzu schwierig, sich auch den Gedanken zumindest zu überlegen, könnte nicht auch Salomo und Sulamit irgendwie etwas mit Kirche und Christus zu tun haben? Weil man den Gedanken schon direkt vor dem vorherigen Buch kennt, wenn man die hebräische Bibel liest oder die Sortierung der hebräischen Bibel befolgt. Also auch die Ehe kann uns helfen, eben letztlich Christus im Hohelied finden zu können. Denn wir haben eine Ehe mit Christus, eine geistliche Ehe. Er ist Bräutigam und wir sind Braut. Und das Hohelied spricht ja auch von diesen Dingen. Aber eben wir als ein Schattenbild, als ein Typus. Aber zuletzt dann wollen wir uns noch Gedanken über die beiden Namen Salomo und Sulamit machen. Das ist der fünfte Punkt. Und liebe Kinder, was bedeutet wohl der Name Salomo? Ihr habt ja auch Namen und eure Namen bedeuten wahrscheinlich auch etwas. Könnt ihr mal eure Eltern fragen, was eure Namen bedeutet. Aber Salomo hat auch eine Bedeutung. Und die Bibel gibt uns selbst die Antwort, was der Name Salomo heißt. Denn Gott hat zum König David, zu seinem Vater, zum Vater Salomos gesagt, siehe, dir wird ein Sohn geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein, denn ich werde ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsum. Darum soll sein Name Salomo sein, denn ich will Israel Frieden und Ruhe geben in seinen Tagen. Und Salomo könnte also Ruhe oder Frieden bedeuten, gemäß diesem Vers, aber die hebräische Wortwurzel verweist ganz klar darauf hin, dass der Name Salomo mit Frieden zu tun hat, denn es ist abgeleitet von dem Wort Shalom. Denn letztlich haben beide Namen die gleichen drei Hauptkonsonanten, wenn man mal die Vokale weglässt. Sowohl Salomo als auch Shalom, also Frieden, haben die drei Konsonanten S, L und M. Sa, Lo, Mo. Oder eben Sha, S, Lo, M. Shalom. Der Name von Salomo bedeutet also der Friedliche oder ein Mann des Friedens. Aber überlege dir nun einmal, was dann die Konsonanten des Namens Sulamit sind. S, L, M. Genau die gleichen Konsonanten und das T am Schluss, das gehört nicht zur Wurzel dazu, weil es einfach eine weibliche Endung beschreibt. Aber der Name von Sulamit bedeutet genau das gleiche wie der Name von Salomo, einfach weiblich ausgedrückt, die Friedliche oder eben Frau des Friedens. Aber wenn wir nun mit dieser Information zu Hohelied 8, Vers 10 gehen, dann sehen wir noch etwas Interessantes. Dort sagt Sulamit nämlich, ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden gefunden hat, wie Shalom gefunden hat. Sie sagt also, in der Ehe mit Salomo fand sie Frieden. Zumindest in den jungen ersten Jahren, bis dann vielleicht eben Salomo untreu wurde. Und somit könnte man eigentlich eher sagen, dass man ihren Namen übersetzen könnte mit Befriedete. Ja, sie ist eine Frau des Friedens, aber warum ist sie eine Frau des Friedens? Weil sie in der Ehe mit Salomo Frieden gefunden hat. Sie ist eine Befriedete. Und das würde auch gut dann wieder zu 1. Chronik 22, 9 passen, den wir schon gelesen haben vor kurzem. Dort heißt es ja, darum soll sein Name Salomo sein, denn ich will Israel Frieden und Ruhe geben in seinen Tagen. Ja, in Salomos Tagen fand Israel Frieden und Ruhe. In Salomos Ehe fand Sulamit Frieden und Ruhe. In Christi Ehe findet die Gemeinde Frieden und Ruhe. Denn auch Christus sagte zu seinen Jüngern in Johannes 14, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und in Matthäus 11, 28 haben wir auch gelesen als Zuspruch der Vergebung, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch Ruhe geben. Ja, Christus ist natürlich der ultimative Friedensmann. Er ist der wahre Salomo und er gibt seiner Braut Ruhe und Frieden. Und darum sind wir als Kirche auch sozusagen wie Befriedete. Sind wir wie die Sulamit. Wir sind in die Ehe mit Christus hineingebracht worden und wir sind befriedet. Er hat uns seinen Frieden gegeben. Und somit ist auch interessant eben diese Namensgebung hier im Buch Hohelied, wie auch eben Sulamit als ein Bild für die Kirche befriedet ist in der Ehe mit Salomo. Was auch vielleicht eben ein Hinweis auf Christus sein kann, der der Friedefürst ist, par excellence, Jesaja 9, Vers 6, und der uns seinen Frieden gegeben hat. Wir haben also in dieser Predigt, wie aus der Vogelperspektive gesehen, dass Christus zuerst in allen Schriften zu finden ist und somit auch im Hohelied zu finden sein muss. Und wir haben zweitens gesehen, dass eben das Lied der Lieder auch über das Größte in dieser Welt sprechen muss, über die Liebe, die Christus zur Gemeinde hat. Und wir haben gesehen, dass sowohl Salomo als auch die Ehe in sich selbst ein Typus, ein Schattenbild ist für eben Christus und die Braut. Und dass wir in der Ehe mit dem Friedemann Christus auch Befriedete sind, wie eben auch Sulamit Frieden gefunden hat in der Ehe mit Salomo. Und somit hoffe ich, liebe Geschwister, dass unser Bewusstsein für Christus ein bisschen geschärft und gestärkt wurde und dass auch unsere Herzen begonnen haben zu brennen, auch Christus in diesem Lied wirklich sehen und entdecken zu wollen. Auch wenn es viel Arbeit braucht, auch wenn es nicht immer ganz offensichtlich ist, bin ich überzeugt, dass wir Christus in diesem Buch auch wirklich zu sehen bekommen. Das war auch die gängige Meinung natürlich eigentlich für 1900 Jahre in der Kirchengeschichte und darüber hinaus im Judentum sowieso noch ein bisschen länger, dass es hier nicht nur um die äußere irdische Ehe geht, sondern immer auch um Gott und das Volk oder aus christlicher Sicht um Christus und die Gemeinde. Amen.